Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Dana.
Ich bin Paula.
Ich bin Henning.
Und ich bin Marc.
Ihr hört die Pin-Up Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann werft euch uns doch bitte. Nein. Rausschneiden. Wenn euch gefällt, was ihr
hört. Werft euch doch bitte in den Hut.
Werft euch doch bitte in den Hut. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch bitte eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen da. Wenn euch besonders gut gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr uns über unsere Homepage www.pin-up-dogs.de, was immer ihr für richtig haltet, in den Hut werfen. Wenn ihr für diese Folge 10 E-Punkte haben wollt, dann merkt euch die 4 Codewörter, die in dieser Folge versteckt sind. Gebt sie auf unserer Homepage unter CME-Bescheinigung ein. Wenn ihr ärztliches Personal seid, dann gebt ihr eure einheitliche Fortbildungsnummer an und dann bekommt ihr 3 CME-Punkte gutgeschrieben. Wenn ihr Fachpersonal seid, dann bekommt ihr über nur PDF ein PDF und könnt das bei eurem Arbeitgeber einreichen. Wir können leider keine notfallmedizinischen Fortbildungspunkte beantragen, da wir in Niedersachsen sind und das in Niedersachsen noch nicht etabliert ist. Und wenn ihr die CME-Punkte bzw. die Fortbildungsbescheinigungen in Anspruch nehmt, würde uns sehr freuen, wenn ihr uns was in den Hut werft, weil es doch etwas Zusatzaufwand von uns ist und wir auch Geld brauchen, um dieses Projekt am Leben zu erhalten. Das haben auch letzten Monat Leute gemacht. Stellvertretend lese ich ein paar vor. Steffen wird nachher auch noch hier seinen Auftritt haben beim Lieblingsfehler. Es braucht mehr Fuck-Up-Fridays in dieser Welt. Johann schreibt, vielen Dank für die vielen tollen Stunden Weiterbildung. Benedikt schreibt, kleiner Beitrag zum DeLorean. Thomas schreibt, vielen Dank für euer Engagement. Lisa schreibt, die Sepsis-Folge war so toll, vielen Dank. Und Michaela schreibt, bester Zeitvertreib bei der Einschlafbegleitung. Ja, Einschlafbegleitung kann ich auch ein Lied von singen. Ich hoffe, es ist nicht nur Einschlafbegleitung für das Kind. Also es ist nur Einschlafbegleitung für das Kind und nicht für dich. Aber es wurde uns auch schon häufiger gesagt, dass wir gut zum Einschlafen geeignet sind. Patrick schreibt, ihr seid super. Ich ärgere mich, euch erst jetzt entdeckt zu haben. Macht weiter so. Vielen, vielen Dank. Es gab noch viele andere Spender. Das freut uns alles sehr und wir lesen das gerne. Wenn ihr was zu dieser Folge zu sagen habt, dann kommentiert. Am besten über unser Kontaktformular, aber auch über die gängigen, nicht rechtsradikalen Social-Media-Plattformen. Und wir versuchen dann, das Ganze hier auch einfließen zu lassen. So können wir voneinander lernen und uns freut das immer sehr. So, ich glaube, ich habe meinen Anfangssermon abgearbeitet. Und freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich persönlich habe heute Rufdienst. Das heißt, wenn mein Telefon klingelt und ich zwischendurch verschwunden bin, dann tut's mir leid. Ich hoffe aber, die Klinik kommt ohne mich klar. Ich habe letzte Folge, also kommen wir zu Vermischtes, so ein bisschen Vermischtes. Ich habe letzte Folge dazu aufgerufen, mir eure Rezepte für Spinale zu schicken. Und da sind einige bei mir eingegangen. Und ich habe erst überlegt, ob ich die ganzen Einzelrezepte vorlese. Aber im Endeffekt gibt es so 2 große Gruppen. Es gibt die Gruppe, die pauschal meistens 2 Milliliter, also 10 Milligramm Bupivacain für die Spinale bei der Geburtshilfe gibt. Und es gibt die Gruppe, die das größenabhängig macht. Da gibt es welche, die das zum Beispiel, also gar nicht so selten war, Größe in Millilitern, also ein 1,70-Patient kriegt 1,7 Milliliter oder 1,70-Patientin bei der Geburtshilfe. Kriegt 1,7 Milliliter und eine 1,50-Patientin kriegt 1,5 Milliliter. Es gibt auch Leute, die das Sufenta und das vorher mischen und von der Mischung, was dann meistens auf 3 Milliliter hinausläuft, je nach Größe etwas geben. Was ich spannend daran finde, ist, dass die Leitlinie, also dass das eigentlich häufig unterdosiert ist, zumindest laut der Leitlinie. Weil die Leitlinie sagt ganz klar 5 Mysofenta, da muss man mindestens 1 Milliliter geben. Und die Leitlinie sagt auch ganz klar, die Versagerquote geht unter 10 Milligramm, größenunabhängig, hoch. Es scheint aber weit verbreitet zu sein, es unterzudosieren, muss man ehrlich sagen. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen. das ist so mein Fazit. Es hat mich aber auch gewundert, es hat keiner mehr als 2 Milliliter in der Geburtshilflichen genommen. Also hat mir keiner geschrieben, er nimmt pauschal 2,5 Milliliter Bupi 0,5%ig, egal ob ISO oder Hyperbar, plus Sufenta. Über 2 scheint zumindest mit Sufenta nicht etabliert zu sein. In unserer Hörerschaft.
Ich würde vorschlagen, diese ganzen Einsendungen packen wir euch alle mal zusammen in einen Beitrag auf unserer Homepage, sodass ihr mal sehen könnt, wie so die anderen Kochrezepte sind, falls ihr das nochmal nachlesen wollt. Das wird einen kleinen Moment dauern, aber wir kündigen es gerne an, wenn wir das fertig haben.
Ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. Das ist eine gute Idee.
Wurde da, haben die unterschieden zwischen Isobar und Hyperbar?
Wurde tatsächlich wenig unterschieden. Die meisten nehmen Hyperbar, wobei ich selbst Isobares nehme, aber das dosiere ich auch nicht anders. Also ich nehme halt 2 Milliliter Isobares. Punkt. Größenunabhängig. Aber Isobar scheint weniger, auch deutlich weniger zu sein als Hyperbares. Ja, ich nehme Hyperbares tatsächlich nur für einen Sattelblock. Und da nehme ich 1 Milliliter und lasse die ungefähr 10 Minuten sitzen. 10 bis 15, je nachdem.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil man sieht, dass es so viele unterschiedliche Ansätze gibt und trotzdem irgendwie alle funktionieren, ne?
Ja, genau.
Da sieht man eben doch, dass wir sehr wenig Schwarz-Weiß-Denken in der Medizin gebrauchen können und nur dieser Weg geht und dann in einem anderen Krankenhaus geht es wieder ganz anders.
Die Frage ist tatsächlich, ob man das mal erheben müsste.
Studie Nummer 4768.
Genau, wir können das auf unser, aber das ließe sich ja tatsächlich ganz gut erheben, muss man ehrlich sagen. Also, wenn man...
Ja, Torben, du hast doch noch so viel Zeit.
Ja, genau. Also, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner ganzen Zeit.
Ja, mit 3 Kindern, also, ich meine...
Ja.
Tägliche akute Langeweile.
Ja.
Mhm. Ja, wer kennt's nicht.
Habe ich heute wieder gemerkt, ja.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Dann haben wir noch Marc für Vermischtes hier. Marc, bist du schon soweit?
Ja, ich bin soweit. Natürlich bin ich soweit. Selbstverständlich. Ich hatte ja genug Zeit, mich vorzubereiten. Und wir sind Anästhesisten und Anästhesisten sind immer bereit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich wieder hier sein darf. Und ich bin heute hier, um anzukündigen, dass es wieder was zu gewinnen gibt. Und zwar mittlerweile den dritten Teil der 101 Perlen, und zwar die 101 Intensivmedizin-Perlen. Und da geht es wieder um Sprüche, Aphorismen, Bonmots aus der Intensivmedizin, die sich nicht doppeln mit der Anästhesie oder dem Rettungsdienst und der Evidenz, die jeweils dahinter steckt, wenn es welche gab, die ich gefunden habe. Und es braucht ja für ein Gewinnspiel auch immer eine Frage. Und ich habe lange überlegt, welche Frage ich nehmen soll. Und da wir ja hier alle Mediziner sind, würde ich sagen, dass die ersten 3, die beantworten können, was ein TERF ist.
Sehr gut.
Geil.
Der kriegt 1 der 101 Intensivmedizin-Perlen.
Was ein TERF ist oder auch, wo das, der Begriff TERF herkommt. Das könnte ich nämlich auch noch beantworten.
Das ist mir...
Okay.
Du bist ein Streber, Torben.
Also, mir ist das egal.
Nein, was ein TERF ist gut. Und ich bin mir zumindest sicher, woher ich es kenne und ja.
Genau. Und das wäre, ich lese es jetzt nicht vor, aber das wäre Perle 101, nämlich, dass man einen TERF erkennt man an Alaska. Und was Alaska bedeutet, steht im Buch.
Sehr gut. Genau, vielleicht noch, um das zu gewinnen, wie die letzten Male auch, müsst ihr uns über das Kontaktformular auf der Homepage schreiben. Und es zählen auch nur die Einsendungen über das Kontaktformular. Das heißt, wenn ihr uns auf Instagram, per E-Mail oder anderweitig schreibt, dann können wir das leider nicht verwerten, weil wir den Zeitstempel vom Kontaktformular brauchen, damit das Ganze auch gerecht zu und her geht.
Sehr gut. Okay, da Marc jetzt schon mal da ist, haben wir gedacht, dass wir die Perle, die wir ja sonst immer ein bisschen weiter hinten machen, jetzt direkt mit Marc besprechen. Marc, hast du uns eine Perle, die dir am Herzen liegt, mitgebracht?
Ja.
Oder aus welchem Buch kommt sie?
Ach so, ja, die kommt aus den 101 Rettungsdienstperlen. Und das ist eine, die ich tatsächlich quasi täglich verwende oder dran denke. Und das ist Nummer 76. Die Kraft, die immer da ist, ist die Schwerkraft. Das bedeutet für mich, dass du alles, was du tun kannst, kannst du mit oder gegen die Schwerkraft tun. Und das fängt dabei an, ob man sich nach vorne überbeugt, wenn man eine Nadel legt, oder ob man in die Knie geht. Und das macht einen riesen Unterschied. Ab einer Minute oder so fängt man gewöhnlich an, dass, wenn man sich nur vorne überbeugt, hinten im Rücken zu merken. Und damit zieht es einem Koordination und Kraft, die man dann auch vorne an der Hand-Augen-Koordination von der Nadel merkt. Aber genauso gilt es natürlich für jedes Patienten umlagern und lagern. Genauso gilt es fürs Intubieren. Ist der Tisch auf der richtigen Höhe? Muss ich mich da nach vorne beugen oder nach hinten? Beim Spinalanästhesie stechen. Wie weit muss ich mich da beugen oder setzen oder wie hoch ist der Tisch? Und gerade wenn es ums Heben geht, weil es ja hier auch um Rettungsdienst geht, es gibt eine Studie, dass Rettungsdienstmitarbeiter noch mehr Rücken haben als Pflegekräfte, die ja traditionell schon sehr häufig mit Rücken ausfallen und Rückenprobleme haben. Es gibt eine polnische Studie, da wurden zumindest teilweise funktionelle Rückenbeschwerden bei 92% der Mitarbeiter angegeben. Und das ist ungefähr 13-fach höher als anderes Personal im Krankenhaus. Also passt auf euch auf und denkt dran, die Kraft, die immer da ist, die Schwerkraft. Und es geht mit der leichter als gegen die.
Auf jeden Fall. Ich
Also ich
glaube
muss da
aber.
morgens schon dran denken, bevor ich überhaupt auf der Arbeit ankomme, wenn mir zum wiederholten Mal aufgrund besonderer Schusseligkeit mein frisch zubereiteter Kaffee in der Küche runterfällt.
Ja, wenn irgendwem im OP oder in meiner Arbeitsumgebung was runterfällt, dann habe ich zwei Sprüche. Der eine ist, Schwerkraft funktioniert.
Ich lieb's.
Oder ich habe dir da was hingelegt.
Bin sicher, da
Aber
freuen sich die Leute immer besonders drüber.
ja. Und sie wissen es mittlerweile ja auch alle, dass ich es tun werde.
Oh Gott.
Ja. Vielen, vielen Dank, Marc. Ich glaube, mich wundert das übrigens gar nicht mit dem Rettungsdienst, weil die, wenn ich an meine Rettungsdienstzeit zurückdenke, ich hatte Gott sei Dank nie Rückenbeschwerden, also nie längerfristig. Aber es ist ja wirklich schon so, dass man in den unmöglichsten Winkeln echt schwere Leute runtertragen muss. Und zu meiner Zeit, ich glaube, das hat sich gebessert, war es auch echt noch, wenn du eine Tragehilfe nachgefordert hast, da wurdest du komisch angeguckt. Also, oder
Das wollte
beziehungsweise,
ich auch gerade sagen. Ja.
das war nicht so, da will jemand was Gutes für die Gesundheit, wie ihr braucht tun und will sinnvoll handeln, sondern wie ihr braucht eine Tragehilfe. Kriegt ihr das nicht alleine hin? Und du denkst so, ja, Alter, 110 Kilo im Tragestuhl,
Im Tuch.
im Tuch am besten, ja.
Boah.
Und
Im Tuch zu zweit, ja.
ja,
Genau.
oder selbst wenn sie nicht so schwer sind, dann hast du noch bei einer Reha oder irgendwie hast du noch das Beatmungsgerät auf dem Rücken oder nur den Oxy-Bag und der andere hat den C3 noch umhängen und so. Das ist ja alles enges Treppenhaus, alles ätzend. Ja.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Marc. Du bist herzlich eingeladen, auch noch weiter dabei zu sein. Aber wir verstehen auch, da wir alle sowieso Massen an
Gar
Zeit,
nichts zu tun haben.
Massen an Zeit haben, wenn du den Abend mit deiner Familie verbringst.
Das werde ich tatsächlich tun, allerdings erst um 9.
Okay.
So lange höre ich einfach noch zu und winke ein bisschen.
Haben wir sonst noch was für Vermischtes?
Nee, ich glaube nicht. Wir sollten vielleicht noch kurz was zu Kommentare sagen. Ich habe vorhin noch mal kurz geguckt. Ich habe zumindest keine Kommentare, die ich jetzt hier beantworten wollen würde. Aber wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Wir haben nur von den letzten Folgen die meisten Kommentare, die inhaltlicher Natur waren, schon online beantwortet. Und wir freuen uns aber darüber hinaus natürlich immer sehr, wenn ihr uns auch sonst liebe Kommentare schreibt und uns schreibt, dass wir euch bei eurer Facharztweiterbildung, Ausbildung oder auch sonst im Leben begleiten. Das ist sehr, sehr schön und bedeutet uns sehr viel.
Ja, ich habe zu meinen Themen auch keine Kommentare, die ich erwähnen müsste.
In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald
Bis
wieder.
dann.
Tschüss,
schönen
Ciao.
Urlaub
Gesehen zu
noch.
haben.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Das Codewort für die Perle ist Schwerkraft.
Genau, und alle, die jetzt zu uns gefunden haben, die haben es wahrscheinlich auch schon gesehen und gehört, aber im Endeffekt möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt insgesamt 3 unterschiedliche Feeds haben. Einmal den Hauptfeed für Hauptfolgen und Sonderfolgen, davon gab es ja schon 2 diesen Jahres und es gibt auch noch mindestens eine, die ist in the making sozusagen. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch die alten Folgen einmal zum Nachhören in einem grünen Symbol von uns mit The Old Ones und einmal die Titriert-Folgen, die wir sozusagen euch alle nochmal extra hochgeladen haben. Das findet ihr am gelben Pinup-Docs-Logo und da könnt ihr die ganzen Titriert-Folgen auch nochmal nachhören. Und da werden auch zukünftig alle Titriert-Folgen hochgeladen von den aktuellen Folgen, sobald sozusagen der 15. des Folgemonats erreicht ist.
Zum einen vielen Dank nochmal an Henning fürs Hochladen des Ganzen. Du hast uns da großartige Arbeit geleistet. Das zweite ist...
Auf jeden Fall. Und in LinkedIn hat auch viel Liebe gespendet. Ich muss es ganz kurz sagen, hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt finde. Entschuldigung, es braucht ein bisschen. Absoluter Ehrenmann, der Henning, hat Jan noch geschrieben. Das wollte ich noch erwähnen, finde ich auch.
Vielen Dank, Kate.
Genau. Wichtig ist, die das hier hören, die wissen es wahrscheinlich schon, aber ihr könnt ja vielleicht es auch anderen Leuten erzählen. Die alten Feeds werden nicht mehr, also die sind noch da, die sind nicht komplett weg, aber sie werden nicht mehr befüttert. Das heißt, die Leute müssen die neuen Feeds abonnieren. Also die Podigy-Feeds.
Ja.
Okay. Gut. Dann kommen wir zum Journal Club, würde ich sagen.
Gut. Willst du anfangen, Henning?
Ich kann mal anfangen. Ich habe mich mal etwas tiefer in die Intensivmedizin reingewagt und hoffe, das geht jetzt nicht voll in die Hose.
Ach, also Quatsch.
Meine Erfahrung beschränkt sich da ja so auf 4 Wochen Schambulatur. Deswegen an euch drei hier im virtuellen Raum und alle HörerInnen da draußen immer her mit Anmerkungen und Kommentaren. Aber die erste Studie heißt Invasive Hemodynamic Monitoring Guided Resuscitation Improves Survival in Shock, a Systematic Review and Meta-Analysis von Liliana Nagy et al. Im Annals of Intensive Care aus dem April 2026. Worum geht es? Der Schock im Sinne von Diskrepanz zwischen Sauerstoffangebot und Bedarf ist ja eine Hauptursache für Morbidität und Mortalität auf der Intensivstation. Da liegen die Mortalitätsraten laut den AutorInnen im Bereich von 30-60%. Und dabei stellt uns häufig die hemodynamische Instabilität irgendwie vor Probleme. Und mit den konventionellen Überwachungsmaßnahmen, also ATZVK-Ultraschall, sind ja irgendwie Aussagen über adäquate Gewebsperfusion nur schwer zu treffen. Das sagt uns zwar das erweiterte hemodynamische Monitoring auch nicht so direkt über was aus, aber wir erhalten ja immer eine ganze Menge mehr an Daten, mit denen wir die Behandlung gegebenenfalls optimieren können. Und ob sich die Anwendung von eben einem erweiterten hemodynamischen Monitoring gegenüber dem konventionellen Monitoring in besseren Outcomes widerspiegelt, hat diese Arbeit jetzt einmal untersucht. Dazu wurde eine Literaturrecherche in 3 großen Datenbanken durchgeführt, PubMed, Cochrane Library und Embase. Und eingeschlossen wurden Clinical Trials, retrospektive und prospektive Observationsstudien, die eben den Einsatz eines erweiterten hemodynamischen Monitorings, darunter haben sie verstanden PAC, PICO und etwas, das LITCO heißt, also Lithium Dilution Cardiac Output, also eigentlich das Verfahren wie PICO, wie der PICO, mit eben der Standardtherapie ohne das erweiterte hemodynamische Monitoring verglichen haben. Einschlusskriterien waren Patientinnen 18 Jahre oder älter, die einen Schock aus irgendeiner Ursache hatten oder hemodynamisch instabil waren oder einen anhaltenden Bedarf an Kreislaufunterstützung hatten. Schwangere Patientinnen und Patientinnen, bei denen bei Studienbeginn bereits ein Organersatzverfahren etabliert war, wurden ebenfalls eingeschlossen. Genau, jetzt interessant, ausgeschlossen wurden unter anderem Studien, bei denen die unkalibrierten Verfahren verwendet wurden, also dieses FlowTrack und Vigileo, was man so kennt. Und als Primary Outcome haben sie festgelegt die Mortalität, wobei sie da sowohl die In-Hospital-Mortality als auch die 30-Tage-Mortalität betrachtet haben, das aber nicht so wirklich als kombinierten Endpunkt definiert haben. Also sie geben nachher beide Werte an, beide gelten als Primary Outcome. Secondary Outcomes waren die Notwendigkeit von Organunterstützung Das kann von medikamentöser Unterstützung bis Organersatzverfahren alles bedeutet haben. Die Dauer der Organunterstützung, die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus, die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation, die Menge an verabreichter intravenöser Flüssigkeit, verschiedene Scores des Organversagens, als zum Beispiel das SOFA, und Komplikationen, die eben im Rahmen des erweiterten hämodynamischen Monitorings auftraten. Zu den Ergebnissen. Es konnten insgesamt 34 Studien, davon 7 RCTs eingeschlossen werden. Und die hatten insgesamt 636.441 Patienten. Von denen 1.312 mit septischem Schock, 632.971 mit kardiogenem Schock, nur 78 mit trauma-assoziiertem Schockgeschehen und knapp 2.000 mit einer gemischten Schockform. Bei 100.286 von all diesen Patientinnen wurde ein hämodynamisches Monitoring verwendet. Und dann kommen wir auch schon zum Primary Outcome, also die Mortalität. Für die In-Hospital-Mortalität ergab sich bei ca. 450.000 analysierten Patientinnen-Daten ein signifikant geringes Risiko für das Versterben im Krankenhaus mit einer Odds-Ratio von 0,66. Für die 30-Tage-Mortalität ergab sich hierbei noch etwa 13.000 analysierten Patientinnen-Daten kein signifikanter Unterschied mehr, aber eine Tendenz in Richtung Überlebensvorteil, wenn das erweiterte Monitoring verwendet wurde. Dann haben sie eine Subgruppenanalyse gemacht für Patientinnen mit dem kardiogenen Schock und auch da signifikant reduzierte Mortalität, wenn der PAC oder der PICO angewandt wurde. Und gerade beim PICO, da hatten sie dann eine Odds-Ratio von 0,27. Das ist schon ein ganz guter Unterschied, würde ich mal so sagen. Tatsächlich bin ich da schon mal, wie gesagt, ein bisschen verwirrt, weil sie eben Mortalität als primären Endpunkt angeben, aber das Ganze dann irgendwie auch nicht so als kombinierten Endpunkt. I don't know. Zu den Secondary Outcomes. Bei den Patientinnen, die mit erweiterten hämodynamischen Monitoring versorgt wurden, wurden fast alle Formen der Organunterstützung häufiger angewendet. Das erklären sich die Autorinnen dadurch, dass eben kritische Zustände wahrscheinlich eher erkannt werden konnten und dann auch besser gegengesteuert wurde. Es gab eine Tendenz in Richtung kürzere Beatmungszeit mit einer Differenz von fast 2 Tagen, aber auch da kein signifikantes Ergebnis und ansonsten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus oder auf Intensiv und auch keine Unterschiede, was die Menge an verabreichten intravenösen Flüssigkeitsmengen anging. Genau, Aussage der Autoren ist dementsprechend, dass das erweiterte hämodynamische Monitoring bei der Behandlung von Schockzuständen klinisch relevante Vorteile bringen kann. Und der größte Benefit sich eben bei den Patientinnen mit kardiogenem Schock zeigte. Die Einschränkung finde ich ziemlich wichtig und sinnvoll, weil ja irgendwie so ca. 99% der Patientinnen in dieser Studie eben einen kardiogenen Schock hatten. Und sich da so eine generalisierende Aussage aller, das erweiterte Monitoring verbessert die Überlebenschancen und Schock, wie es ja irgendwie im Titel steht, finde ich ein bisschen schwierig. Und das ist ja irgendwie auch nicht der Alltag, der auf den meisten deutschen Intensivstationen vorherrscht, oder? Also so 99% kardiogener Schock ist ja nicht das, was ihr jeden Tag macht, Paula, Torben.
Nein,
ne?
Gar nicht.
Genau.
Also wir machen schon viel kardiogener Schock und ich glaube, dass tatsächlich, wenn man eben kein erweitertes hämodynamisches Monitoring macht, dass man häufig vielleicht denkt, es ist ein rein septisches Geschehen, und vielleicht dabei aber eben übersieht, dass der Patient auch noch eine septische Kardiomyopathie hat und vielleicht auch eine kardiale Komponente hat. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die wahrscheinlich zu dem Überlebensvorteil in dieser Studie geführt haben, nehme ich an, dass man dann eben differenziertere Schocktherapie machen konnte. Nee, genau, aber es ist sicher auch sehr viel septischer und hämorrhagischer Schock.
Ja,
ich würde sagen, bei mir so 80 Septe, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, also auf jeden Fall ein Großteil septisch, dann hämorrhagisch und dann kardiogen. Mhm.
Na, ich würde sagen, bei uns ist hämorrhagisch auf Platz 3.
Okay, nee, ja, kommt schon vor.
Ja, das war's zur ersten Studie.
Ich habe eine Frage. Haben Sie die verschiedenen Arten des hämodynamischen Monitorings zufällig noch auseinandergerechnet?
Nee, also ich kann dir für den kardiogenen Schock, haben sie für PAC und PICO die Odds Ratios getrennt berechnet, aber sonst haben sie das nicht angegeben.
Und da war nicht eins der beiden irgendwie überlegen?
Da war tatsächlich, da hat der PAC eine Odds Ratio von 0,68 und der PICO von 0,27.
Ja. Ich arbeite ja gerade, ich finde das super spannend, weil ich arbeite ja gerade auf einer Intensivstation, wo sehr viel mit Pack gearbeitet wird. Und das ist ein Verfahren, was mir vorher nicht geläufig war. Ich habe das hier kennengelernt. Und die Argumentation ist halt, und das finde ich schon auch einleuchtend, bei allen Kritikpunkten, die man am Pack so äußern kann, ist halt, dass dir eigentlich keines der Verfahren, auch der PICO nicht, so richtig was über das rechte Herz sagt. Ehrlicherweise muss ich gestehen, zu meiner Schande, dass ich das rechte Herz bisher sehr stiefmütterlich behandelt habe und eigentlich häufig nicht gecheckt habe, wie groß das Problem wirklich ist bei PatientInnen. Und erst seit ich quasi die Möglichkeit habe, das zu messen, wie gesagt, bei allen Kritikpunkten, die man so haben kann über den PAC, fällt mir auf, wie häufig das dann doch das Problem ist bei IntensivpatientInnen. Und deswegen fand ich das sehr spannend, dass sie das eben da auseinandergerechnet haben, weil es ja bisher keine Studien gibt, die vom PAC irgendwelche Überlebensvorteile zeigen konnten.
Ja. Erweitert
super spannende Studie.
Monitoring. Ich finde, was ich tatsächlich schwer finde, ist immer den Punkt zu finden, wann fange ich an? Also auch den Assistenten klar zu machen, welcher Patient, weil es ja einfach auch zeitaufwendig ist und man kann ja nicht einfach jeden Patienten, wann ist der richtige Punkt, um über erweitertes hemodynamisches Monitoring nachzudenken?
Mhm, voll, das ist mega schwierig.
Ja.
Hast du denn da für dich eine Faustregel, Torben?
Also, nee, also ich habe keine Faustregel, also weil es wird ja häufig dann so nach Werten gefragt. Geht's ums Snore, was läuft, oder geht's um den Volumenbedarf? Also, und ich, für mich ist es meistens eher, ist es eher ein Steady State oder ist es eine dynamische Situation?
Mhm.
Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist dynamisch und das wird gerade jetzt immer schlechter, dann ist der Punkt für erweitertes Monitoring. Und wenn der, ich sag mal, auf niedrigem Niveau stabil ist, dann sollte man natürlich auch gucken, aber dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Also da muss man eher, wir machen halt viel mit Sono oder am ehesten was mit Sono. Pack haben wir nicht zur Verfügung, Pico wäre eine Option.
Find's spannend. Für mich gibt es noch einen weiteren Aspekt, und zwar, wenn der Patient schlecht ist und ich nicht verstehe, was genau das Problem ist. Also ist es die Hypovolemie, ist es die distributive Komponente oder ist es eben die septische Kardiomyopathie und ist vielleicht das Herz schlecht und braucht er was Inotropes? Dann ist so ein bisschen der Moment, also wenn du das Gefühl hast, so mit meinem initialen Ansatz komme ich nicht mehr weiter, ich stehe hier irgendwie an, dann würde ich sagen, ist spätestens der Moment, wo man darüber nachdenken sollte.
Mhm. Super, vielen Dank, Henning. Spannende Arbeit. Paula, du bist dran.
Genau, ich habe euch eine Studie mitgebracht, und zwar bin ich da heute drauf gestoßen und ich fand sie so cool, dass ich sie kurz noch schnell vorbereiten musste vorhin in der Bahn. Und zwar ist es wirklich hot off the press. Der Titel der Studie ist Prophylaxis of Opioid-Induced Nausea in Helicopter Emergency Medical Service, a Prospective Quasi-Experimental Study von Jürgen Knapp et al. Im Scandinavian Journal of Trauma, online ahead of print, und es ist noch ein unedited Manuscript, also es ist noch nicht die finale Version, aber sie haben es quasi vorab publiziert und erschienen ist das Ganze am 7. Mai 2026, also wirklich top aktuell. Zu den Hintergründen: Opioide werden bekanntlich in der präklinischen Notfallmedizin häufig zur Analgesie eingesetzt, und die AutorInnen schreiben, die Inzidenz opioid-induzierter Übelkeit werde in der Literatur zwischen 22% angegeben. 20% ist natürlich schon wirklich mega viel, muss man sagen. Und die gängige Praxis ist, dass man halt PatientInnen prophylaktisch Antiemetika gibt, zum Beispiel 5-HT3-Antagonisten wie das Ondansetron. Hier, bevor irgendjemand schreibt, ja, ich gebe aber immer Vomex, nicht Ondansetron, das ist eine Studie, die in der Schweiz durchgeführt wurde, und in der Schweiz ist Vomex nicht zugelassen. Sehr zu meinem persönlichen Leidwesen. Aber deswegen beschäftigt sich die Studie explizit mit Ondansetron und nicht mit Vomex. Egal aber für welches Antiemetikum, gibt es für den Nutzen einer prophylaktischen antiemetischen Therapie keinerlei Evidenz, und es ist in der Regel auch ein Off-Label-Use. Wofür es hingegen Daten gibt, ist, dass die Aromatherapie mit Isopropylalkohol bei der Therapie von Übelkeit im postoperativen und Notaufnahmesetting der Therapie mit 5-HT3-Antagonisten überlegen ist. Das dürfte den meisten von euch geläufig sein. Und die AutorInnen haben deswegen eine quasi experimentelle Studie durchgeführt, bei der Schweizerischen Luftrettung Rega. Und die Effektivität dieser prophylaktischen antiemetischen Therapien bei opioidinduzierter Übelkeit getestet. Zu den Methoden. Die Studie wurde auf 6 Rega-Basen in der Schweiz durchgeführt, und zwar zwischen Februar 2024 und April 2026. Dazu muss man sagen, dass auf 3 Basen früher eingeschlossen wurde und auf 3 Basen ein bisschen später. Ich denke aber, das hat keinen Einfluss auf das Outcome dieser Studie. Eingeschlossen wurden alle PatientInnen über 16 Jahre, die aufgrund akuter traumatischer Schmerzen eine Opioidtherapie erhielten. Und das Medikament der Wahl war in diesem Fall Fentanyl, weil das halt auf den Hubschraubern verfügbar ist und entsprechend auch eingesetzt wurde. Und zusätzlich konnte je nach Entscheidung des Behandlungsteams auch noch Ketamin verabreicht werden. Ausgeschlossen wurden lebensbedrohlich verletzte PatientInnen, PatientInnen mit Kopfverletzungen oder neurologischen Beeinträchtigungen, PatientInnen mit Allergien auf die prophylaktische Medikation und PatientInnen, die eine Aromatherapie mit Isopropylalkohol verweigerten. Für die Übelkeit wurde dann eine Art VAS-Score zwischen 0 und 10, 0 keine Übelkeit, 10 maximale Übelkeit verwendet, und dieser wurde vor der Opiatgabe und bei Übergabe im Zielkrankenhaus erhoben. Was sie dann gemacht haben ist, sie haben in einem alle 7 Tage rotierenden System entsprechend eine Woche keine prophylaktische antiemetische Therapie gemacht, einfach grundsätzlich. Dann eine Woche lang 4 Milligramm Ondansetron IV gegeben vor der Opiatgabe und eine Woche Aromatherapie mit Isopropylalkohol. Um den Placebo-Effekt in allen Gruppen gleichermaßen zu bedienen, wurden die PatientInnen informiert, dass sowohl das Ondansetron als auch die Aromatherapie gegen Übelkeit helfen sollten, damit die PatientInnen halt zum Beispiel in der Aromatherapiegruppe nicht einen höheren Placebo-Effekt hatten als in der Ondansetron-Gruppe. Und eine therapeutische antiemetische Therapie, wenn dem Patienten halt dann im Verlauf doch noch schlecht wurde oder schlechter wurde, war zusätzlich in allen Gruppen erlaubt. Zu den Ergebnissen. Es wurden insgesamt 205 PatientInnen eingeschlossen, davon 86 in der Gruppe ohne Prophylaxe, 64 in der Ondansetron-Gruppe und 55 in der Aromatherapie-Gruppe. Und man kann die Ergebnisse sehr kurz zusammenfassen. Es gab nämlich keine Unterschiede hinsichtlich der Verbesserung oder Verschlechterung der Übelkeit. Median wurden ungefähr 100 Mikrogramm Fentanyl verabreicht und eine Rescue-Antiemetika-Gabe erfolgte bei 4 PatientInnen in der Gruppe ohne Prophylaxe und bei einem Patienten in der Aromatherapiegruppe, die alle keine Besserung ihrer Übelkeit nach der Gabe erlebten. 3 Patienten aus der Gruppe ohne Prophylaxe erbrachen während des Transports und sie haben dann noch eine Bereinigung für alle Confounder durchgeführt, also Geschlecht, Art der prophylaktischen Behandlung und zusätzliche Ketamingabe. Und selbst nach dieser Regressionsanalyse, die sie da gerechnet haben, gab es weiterhin keinen Unterschied hinsichtlich der Übelkeit in den verschiedenen Gruppen. Jetzt noch zur Diskussion und zu den Limitationen. Was die AutorInnen selbst diskutieren ist, was ist an dieser Stelle der Effekt des Opioids und was ist an dieser Stelle vielleicht auch der Effekt des Helikopterflugs? Diejenigen unter euch, die so wie ich unter Reiseübelkeit leiden, können sich vielleicht vorstellen, dass es in so einem wackeligen Hubschrauber nicht nur das Opioid sein könnte, sondern eben auch das Fliegen. Und sie sagen halt auch, und das finde ich ganz plausibel, dass wenn sie, dadurch, dass sie halt so wochenweise randomisiert haben, kann es halt sein, dass in einer Woche das Wetter total gut war, es nicht doll gewindet hat und der Hubschrauber deswegen weniger gewackelt hat und den Patienten entsprechend schlechter oder weniger schlecht war. Und was sie halt auch nicht untersucht haben, ist der Effekt der Lagerung beim Transport, also ob Patienten, die vorwärts oder rückwärts transportiert wurden oder sitzend oder liegend, mehr oder weniger Übelkeit hatten. Nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr, sehr spannende Studie, weil wir doch, finde ich, alle häufig dazu verleitet sind, prophylaktisch Antiemetika zu geben. Weil ich finde, wenn dem Patienten super schlecht ist, ist das halt auch für das Behandlungsteam irgendwie schwer auszuhalten. Wir können uns da, glaube ich, alle gut reinversetzen, möchten dem Patienten gerne helfen oder ihm das ersparen. Und entsprechend finde ich das einfach sehr spannend, dass das hier in dieser Studie gar nichts gebracht hat.
Super spannend. Ich meine, bei PONV macht man ja auch prophylaktisch was. Mhm. Also es ist ja im OP durchaus auch etabliert. Mhm. Ansonsten bin ich tatsächlich, umso länger ich Medizin mache, umso mehr bin ich skeptisch gegenüber prophylaktischen Gaben von irgendwas. weil ich das Gefühl habe, dass dieses undifferenzierte, wir geben einfach mal, meistens mehr Nebenwirkungen macht als Wirkung.
Hm.
Aber PONV ist ein gutes Gegenbeispiel, will ich auch ehrlich sein. Bei PONV klappt es ja. Also.
Voll. Da gibt es ja auch gute Evidenz für.
Ja.
Und bei PONV ist ja auch viel, hilft viel, muss man ja sagen. Ne?
Ja.
Da machen wir ja tendenziell eher studienlagenmäßig zu wenig PONV-Prophylaxe noch.
Ja.
Aber mir ging es auch so, als ich das gerade eben gehört habe wie dir, Tom, dass man genau diesen Vergleich zieht. Und auch, dass ich zunehmend differenzierter denke, ist das jetzt gerade indiziert wirklich oder versuche ich einfach nur aus so einem Handlungsdrang was zu tun?
Ja, voll.
Ich glaube, es ist zutiefst menschlich. Man kennt eine Nebenwirkung oder ein schlechtes Ereignis, muss ja keine Nebenwirkung sein. Und man will präemptiv schon etwas tun, um das zu verhindern. Also das ist ja eine zutiefst menschliche Handlung. Ich glaube nur, dass es in vielen Fällen in der Medizin eher nicht klappt oder andere Probleme dann wieder macht. Ja.
Ja.
Gut, dann komme ich zu meiner Studie. Und meine Studie trägt den Namen Clamping the endotracheal tube to preserve the level of PEEP during disconnection from the ventilation circuit, a survey on routine practice.
Bin ich ja froh, habe ich die nicht vorbereitet.
Liebe Grüße an Jan.
Kennst du einen Autoren oder die Grüße?
Nee, ich hatte sie nur auch auf meiner Liste von Studien, über die ich nachgedacht hatte.
Okay. Die Studie ist eine deutsche Studie. Sie ist im April diesen Jahres im BMC Anesthesiology erschienen. Tubusklemmen. Wer von euch macht es? Wann? Und ja. Paula macht es.
Ja, also
Inspiration, ja. Expiration.
Optimalerweise würde ich sagen, am Ende der Inspiration, um halt möglichst viel Luft im Patienten zu halten. Ich habe das so gelernt, tatsächlich, während Covid, dass man halt bei den Patienten mit einem hohen Piep den Tubus klemmen soll, um den Piepverlust zu vermeiden. Und weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich bestehe nicht drauf. Aber wenn die Pflege sagt, so, wir klemmen jetzt den Tubus, dann widerspreche ich auch nicht aktiv.
Dana hat den Kopf geschüttelt, du machst es nicht?
Extrem selten. Also ja, in den Covid-Zeiten mit Sicherheit war das mal eine Phase, wo wir das eigentlich sehr regelhaft gemacht haben, aber ansonsten eher selten.
Genau. Was ist die Rationale dahinter, um das nochmal kurz zusammenzufassen? Man will natürlich einen De-Recruitment vermeiden, das heißt, also man will eine Atelektase-Bildung durch den Piepverlust vermeiden und das wurde auch schon in Tiermodellen nachgewiesen, dass es durch den Piepverlust zur Atelektase-Bildung kommen kann. Nichtsdestotrotz gibt es keine generellen Empfehlungen zum standardmäßigen Klemmen des Tubus und es gibt auch keine Studien, die Autoren gefunden haben oder die ich gefunden habe, ich habe tatsächlich auch nochmal geguckt, die den Vorteil von einem Klemmen des Tubus zeigen oder einen Nachteil, also die da irgendwie eine klare Evidenz zu liefern. Was haben sie also gemacht? Die haben eine Umfrage gemacht und haben einfach ganz viele Intensivstationen, aber nicht nur Intensivstationen, sie haben Intensivärzte, aber auch Notärzte, Intensivkrankenschwestern und Krankenpfleger und Notaufnahme-Krankenschwestern und Krankenpfleger und Paramedics gefragt, in einem Fragebogen, ob sie den Tubus klemmen. Das Ganze passierte im November und Dezember 2025 und es wurde elektronisch gemacht an über 5.000 Mitglieder der DIVI. Von den 5.000 oder über 5.000 haben geantwortet 1.344. Das sind ungefähr 26,2%. Die Antwortrate war bei Ärzten oder bei ärztlichem Personal und bei Fachpersonal nahezu gleich. Ärztliches Personal hat zu 24,1% geantwortet und Fachpersonal zu 29,7%. Das heißt, das ist auch ungefähr vergleichbar. Von den Leuten, die geantwortet haben, arbeiten 75% auf einer Intensivstation, was natürlich bei beatmeten Patienten auch irgendwie Sinn macht. Die anderen dann präklinisch oder in der Notaufnahme. Genau, und die meisten, das fand ich beeindruckend, also 78% haben angegeben, dass sie über 10 Jahre praktische Erfahrung haben. Also das ist gut, aber das ist
krass lange.
Also fast 80%, 10 Jahre ist schon beeindruckend. Was denkt ihr? Jetzt haben wir hier bei uns, Paula und ich kennen es mit Klemm, Dana kennt es mit Nicht-Klemm. Was meint ihr, was ist in der Studie rausgekommen? Ein bisschen
das
Interaktion
Gleiche.
Hier. Ja, sogar noch ein bisschen krasser. Also 87% klemmen den Tubus.
Krass.
Und nur 13% klemmen den Tubus nicht. Von denen, die den Tubus nicht klemmen, die Aussage, warum sie das nicht tun, ist, dass es erst 62%, dass es in deren Arbeitsumfeld nicht üblich ist. 50%, weil es keine Beweise oder Guidelines dazu gibt. 39% es gibt keine SOP dazu. 33% ist nicht notwendig und 25%, weil es Schaden hervorrufen kann. Somit haben wir da ein relativ gemischtes Bild. Wann wurde geklemmt? Oder was war der Indikator zu klemmen? Paula, was ist dein Indikator zu klemmen? Also wir haben jetzt Covid gesagt, aber gibt es da irgendeinen anderen Indikator, wann du sagst, also außer die Pflegekraft, die sagt, hier, lass uns mal klemmen.
Hier ist die Klemme. ja, also jein. Ich würde sagen, bei einem Patienten, der jetzt einen 5er Piep hat und kein respiratorisches Problem, würde ich ganz klar nicht klemmen. Hm? Ich würde sagen, Piep größer gleich 8. Hm? Und je höher, desto eher klemmen.
Genau, also die Cut-Offs hier sind ganz ähnlich. 58% haben so als Grenze Piep von 10 angegeben, also ab dem sie klemmen. Deutlich weniger, also 17% haben schon bei einem Piep von 6 geklemmt. Das mache ich ehrlicherweise auch nicht. Mm-mm. Und 6,6% haben erst ab einem Piep von über 15 geklemmt.
Ich habe selten Patienten, die einen Piep von über 15 haben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, jetzt zur Zeit, schweres ADS. Also wir haben gerade wieder eins, aber es ist natürlich auch nicht tagtäglich, dass die das so hoch haben. Genau. Ja, man kann jetzt noch drüber diskutieren, was für eine Klemme, die beste Klemme, das wurde, habe ich übrigens in den anderen Studien, die ich nachgelesen habe, scheint die ECMO-Klemme zu sein, also die Klemmen, mit denen auch die ECMO-Schläuche geklemmt sein, weil sie am wenigsten Schaden machen und am besten klemmen.
Du, das macht Sinn, weil die sind ja für Schläuche gemacht.
Ja, genau. Also wir nutzen die auch, obwohl wir keine ECMO im Haus haben. 137 Komplikationen vom Klemmen wurden berichtet. Dabei war die höchste Rate mit 104 ein Schaden am Tubus oder am Kaff, der da durch das Klemmen aufgetreten ist. 26 Leute haben angegeben, dass es Probleme gab, die Klemme wieder zu öffnen. 13 haben Pressen berichtet und 10 Agitationen, die noch weniger da waren, die möchte ich euch ersparen.
Darf ich ganz kurz reingrätschen?
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle, apropos Schaden am Tubus, noch einen kleinen Mikro-Lieblingsfehler berichten. Ich war schon dabei, als ein Woodbridge-Tubus geklemmt wurde. Tut das nicht. Er hat einen Draht. Und
ungünstig,
der Draht, der biegt sich nicht wieder zurück, wenn ihr die Klemme öffnet. Und dann könnt ihr den Tubus wechseln. Und es ist auch nicht so einfach, dann einen Bougie durch diesen geklemmten Tubus reinzufädeln, weil der wirklich eng und flach wird. Ich kann das nicht empfehlen.
Ja, das Gleiche ist bei mir schon mal in der Covid-Zeit mit einer armierten Trachealkanüle passiert. Da war auch so Routine, Covid-Patient. Pflege, ich war gar nicht dabei, war Nachtdienst. Pflege wollte irgendwie Beatmungsgerät wechseln oder System wechseln und wollte in dem Moment klemmen. Und dann Torben, du musst kommen. Mhm. Und im Endeffekt habe ich es mit der Klemme erstmal wieder aufgebogen, dass man, dass überhaupt erstmal wieder Luft da reinging, also so ein bisschen gerade gebogen und dann strukturiert gewechselt, war eine chirurgische Tracheotomie, deswegen nicht so risikohaft wie bei einer dilatativen. Aber
ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Bei einer frischen Diltrach wäre es ein extremes Problem gewesen. Also muss man ehrlich sagen.
Weil dann hast du echt ordentlich Kulissenphänomen, wenn du da einmal Schwierigkeiten hast.
Ja.
Irgendwie und die Kanüle raus, raus ist.
Könnte man im Zweifel überlegen, ob man doch wieder konventionell intubiert. Also aufbiegen, gucken, ob man es einstellen kann. Und wenn man es einstellen kann, rausziehen und im Zweifel konventionell intubieren.
Ja.
Genau. Am Ende ist es ja eine Umfragenstudie, deswegen ist das ist der Wert für die klinische Praxis, lässt sich da nichts direkt daraus ableiten, weil wir können nicht sagen, ob das Klemmen jetzt besser oder schlechter für die Patienten ist. Obwohl es keine Guidelines und keinen sicheren Beweis von einem Vorteil gibt, scheint es aber good clinical practice zu sein, muss man ehrlich sagen, trotz der Schäden, die auch beschrieben sind. Ein Piep von 10 scheint zurzeit so der Cut-off zu sein, um das Manöver zu machen, so deutschlandweit gesehen.
Ich glaube auch da, du musst halt die herausfinden, für die es vielleicht wirklich einen Nutzen haben könnte. Und wahrscheinlich auch hier wieder nicht Gießkannenprinzipmäßig das einfach bei allen machen. Ich meine, ich habe beide auch gesagt, bei einem Piep von 5 ist vermutlich der Nutzen relativ gering und du hast noch mehr Zeit, die im Zweifelsfall ohne Beatmung ins Land geht, durch das Klemmen möglicherweise. Aber klar, im schweren ARDS oder PatientInnen mit Bauchlage, die könnten ja durchaus schon davon profitieren. Und dann, warum nicht?
Genau, also.
Das ist schon wieder eine Studie für die Liste.
Ja, die nach unten und oben offene Liste, also.
Die werden wir abarbeiten, also wenn wir alle akut Langeweile haben.
Okay, also nie. Aber wenn man wirklich mal eine Doktorarbeit, also wenn du Themen für eine Doktorarbeit suchst und unsere Podcasts jetzt bis zur 85. Folge gehört hast, dann hast du auf jeden Fall genug Ideen.
Ja. Dana, wir sind inzwischen bei Folge 89.
Oh, wow. Bald 90.
Ja. Bald 100.
Ja, aber dieses Jahr nicht mehr. Nächstes Jahr ist 100. Da müssen wir uns noch was überlegen, um schon mal Druck aufzubauen. Oh ja. Wir müssen.
Super, uns selbst, weil wir ja nichts zu tun haben.
Also, ich habe schon eine Idee.
Ja,
großartig.
Nicht jetzt schon verraten. Das baut zu viel Druck auf. Gut. Okay. Dann kommt Paula oder Henning wieder.
Ich glaube, ich muss.
Ja.
Ich glaub,
du darfst. Anfangen,
ja. Ich darf, ja, ich darf, genau. Dann kommen wir zur zweiten Studie. Die trägt den Titel The Predicted Body Weight Equation Overestimates Lung Sizes of Female Critically Ill Patients, an Analysis of Randomized Controlled Trials and Real-World Clinical Data von Wedel et al. Aus Intensive Care Medicine im Mai 2026. Worum geht es diesmal? Aktuelle Guidelines zur Beatmung beim ARDS empfehlen ja, zur Berechnung des angestrebten Tidalvolumens das sogenannte Predicted Body Weight zu verwenden. Das wird im Deutschen manchmal auch als Idealgewicht oder Ideal Body Weight bezeichnet, kurz IBW. Und dem zugrunde liegt eine Formel, die bereits in den 1980er Jahren an 245 gesunden erwachsenen NichtraucherInnen validiert wurde. Jetzt gibt es allerdings Hinweise darauf, dass diese dadurch prognostizierten Lungenvolumina anhand dieser Formel bei Frauen überschätzt werden, was in der Folge zu einer erhöhten Rate an ventilatorassoziierten Lungenschäden und damit zu höherer Mortalität führen könnte, so die Hypothese der AutorInnen. Und um das zu untersuchen, haben sie Folgendes gemacht. Es wurden Daten gesammelt von kritisch kranken PatientInnen, 18 Jahre oder älter, die invasiv beatmet wurden, und zwar aus 10 RCTs und 2 großen klinischen Datenbanken in den USA. Und dann haben sie verglichen, immer in Bezug auf das Tidalvolumen ausgeht vom Predicted Body Weight, das Risiko für einen zu hohen Driving Pressure, da die Grenze definiert als 15 cm Wassersäule, und die anatomischen und belüfteten Lungenvolumina ermittelt aus CT-Bildern, wenn diese vorhanden waren. Das dann immer verglichen zwischen Frauen und Männern. Um es ganz praktisch zu formulieren, die haben also einen Mann und eine Frau genommen mit dem gleichen Predicted Body Weight, das berechnet wurde, und dann eben verglichen, wie groß jeweils der Driving Pressure und die Lungenvolumina waren und Compliance und sowas. Und in der Folge haben sich dann auch die Mortalität in diesem Zusammenhang angeschaut und sie hatten auch noch Spirometriedaten von gesunden Probandinnen, ebenfalls aus einer großen Datenbank in den USA. So, zu den Ergebnissen. Es wurden insgesamt analysiert die Daten von 30.516 invasiv beatmeten Patientinnen, davon 39,4% weiblich und 22,5% hatten ein ARDS, von also dieser Gesamtmenge. Frauen wurden mit einem höheren Tidalvolumen beatmet, im Median 7,7 Milliliter pro Kilogramm Predicted Body Weight. Zum Vergleich die Männer mit 6,8 Milliliter pro Kilogramm Predicted Body Weight. Das sind beides die Medianwerte. Beatmung mit einem zu hohen Driving Pressure wurde bei 34,5% der Frauen beobachtet und bei 24,3% der Männer. Das ist ein signifikanter Unterschied. Jetzt könnte man ja sagen, das erklärt sich durch die erhöhten Tidalvolumina. Tut es aber nicht, weil sie haben für dieses Tidalvolumen adjustiert und dann hatten die Frauen ein um 4,2% erhöhtes absolutes Risiko, mit einem zu hohen Driving Pressure beatmet zu werden. Also auch unabhängig von dem erhöhten Tidalvolumen ein zu großer Driving Pressure bei den Frauen. Zur 28-Tages-Mortalität. Die lag bei den Frauen bei 21,9% und bei den Männern 18,8%. Und auch da sieht man leider hier, die Frauen hatten eine erhöhte adjustierte Odds Ratio von 1,4 für die 28-Tages-Mortalität. Und die Autorinnen konnten dann berechnen, dass 8,4% dieser Übersterblichkeit auf die Beatmung mit den zu hohen Driving Pressures zurückzuführen sind. Durch die, ist schon heftig. Durch die untersuchten CT-Studien konnten sie zeigen, dass die Lungenvolumina bei vergleichbarem Predicted Body Weight von Frauen kleiner sind, und zwar einmal im Median 343 Milliliter für das anatomische Volumen und 188 Milliliter für das belüftete Volumen, was ja auch echt schon ganz schön Unterschiede sind, wenn man sich irgendwie vor Augen hält, dass es ja beim ARDS, bei der lungenproduktiven Beatmung schon um gefühlt jeden Milliliter und jeden Druckschritt geht. Ne? Das waren jetzt auch irgendwie eine Menge Zahlen, deswegen einmal die Take-Home-Message der Autorinnen hier. Die Formel zur Berechnung des Predicted Body Weight überschätzt das Lungenvolumen bei Frauen, was sich auf die Mortalität auswirken kann. Ärztinnen sollten individualisierte Konzepte in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass die Patientinnen optimal versorgt sind. Ein bisschen zur Diskussion, das ist natürlich eine retrospektive Arbeit. Die Bestimmung der Körpergröße bei Intensivpatientinnen ist ja jetzt auch immer nicht so genau, wird das ja gemacht in der Situation. Man könnte einfach messen, aber den Eindruck, dass da auch oft einfach so ein bisschen über den Daumen gepeilt wird.
Sehr sicher.
Genau. Ich habe irgendwie noch nie jemanden mit einem Maßband auf der Intensiv gesehen.
Deswegen,
oder einen Zollstock. Aber wäre gut.
Das Ganze bestimmt nein.
Ja. Das wäre auch nicht so kompliziert.
Und wahrscheinlich,
entschuldigen Sie, Frau Haag, was haben Sie da in Ihrem Kittel?
Eigentlich nicht, ne?
Das ist mein Zollstock.
Und wahrscheinlich beeinflussen natürlich auch noch andere Faktoren außer Größe und Geschlecht das Lungenvolumen, die jetzt natürlich nicht untersucht wurden. Aber trotzdem fand ich es irgendwie eine spannende Studie, die halt wieder der nächste Schritt in Richtung gendersensible Medizin ist, hoffentlich. Ne? Dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat.
Ich finde es auch spannend, weil du hast absolut recht und das ist der richtige Schritt. Aber zum Beispiel darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass das
bei
Frauen oder Männern unterschiedlich sein könnte. Natürlich, macht super Sinn, wenn man es aber... Ich habe bis zu diesem Moment, bis du angefangen hast zu reden, nicht drüber nachgedacht, dass das ein Thema sein könnte.
Ja.
Same. Ja. Schön, dass wir das dadurch in die breite Masse dieses Nachdenken bringen können.
Ja, genau.
Das gefällt mir, ja.
Ja, ich bin auch nur drüber gestolpert, natürlich auch noch nie vorher einen Gedanken dann verschwendet, leider, aber ja.
Aber mega spannend. Richtig, richtig cool. Danke, dass du die mitgebracht hast, die Studie, Henning.
Ja.
Gerne.
Ich habe einen dieses Mal wieder aus meiner kleinen Serie. Paula findet ein Chamäleon auf der Intensivstation und ein damit einhergehendes Rabbit Hole, einen kleinen Beitrag mitgebracht. Und zwar möchte ich euch von einem Patienten berichten. Es geht um einen 54-jährigen Herrn, der in einem kleineren Krankenhaus ein In-Hospital Cardiac Arrest erlitten hat, aufgrund eines DEMIs. dort im Krankenhaus zusammengebrochen ist, gestürzt ist im Rahmen des Kreislaufstillstandes und dann dort reanimiert wurde, ein ROSC hatte und dann in den Maximalversorger transportiert wurde, dort koronarangiografiert wurde, Stents bekommen hat und eine Impella bekommen hat, weil er im kardiogenen Schock war und eine sehr schlechte Pumpfunktion hatte. Der Patient hat als Komplikation dann noch ein akutes Nierenversagen erlitten, war am Filter und wurde insgesamt 4 Tage beatmet, weil er halt kreislaufinstabil war und erstmal stabilisiert werden musste, wurde nach 4 Tagen extubiert und hatte schon auch Zeichen einer hypoxischen Enzephalopathie, war nicht ganz orientiert, hatte aber eine GCS von 14 nach Extubation. Was dann auffiel ist, dass der Patient zwar seine Arme wunderbar bewegen konnte, aber nicht seine Beine, und zwar beide Beine nicht. Was man dann erstmal gedacht hat ist, könnte das vielleicht traumatisch sein aufgrund dieses Sturzes im Rahmen des Kreislaufstillstands. Man hat halt leider auf dem ganzen Weg dieses Patienten nie ein Trauma-CT gemacht, weil der halt sehr instabil war und dann direkt ins Koro ist, weil man das DEMI-EKG gesehen hat und das einfach prioritär war. Und einen instabilen Patienten mit Impeller fährt man ohne einen harten klinischen Verdacht ja jetzt ehrlicherweise auch nicht freiwillig durchs CT. Einfach auch auf so im Sinne der Risikonutzen-Abschätzung.
Weiß nicht, so leitlinienmäßig irgendwie bezüglich Cardiac Arrest. Grundsätzlich ist ja das Ganzkörper-CT schon irgendwie mit indiziert, aber
ja,
ich verstehe schon auch den Punkt.
Voll, bin ich voll bei dir, macht sicherlich auch Sinn. Ich glaube halt, in diesem Fall wurde einfach aus logistischen Gründen darauf verzichtet, weil die Ursache des Stillstands relativ offensichtlich war und der Patient halt nach dem Koro dann so instabil war, dass man halt mit ihm nicht durchs CT fahren wollte. Genau, aber ja, ich gebe dir völlig recht, das wäre sicher elegant gewesen, hätte man das irgendwann gemacht. Hätte uns in diesem Fall aber leider nicht weitergeholfen, weil man hat dann, weil er seine Beine persistierend nicht bewegen konnte, ein MRT der ganzen Wirbelsäule durchgeführt und hat dort einen ischämischen spinalen Infarkt der grauen Substanz gesehen auf Höhe BWK 10 bis LWK 1, passend halt eben zu dieser Paraplegie der Beine. Und das hat mich so ein bisschen dazu verleitet, mich da mal auf die Suche zu machen, weil ich ehrlicherweise noch nie gehört hatte, dass das als Komplikation einer Reanimation auftreten kann. Und aber die KollegInnen der Kardiologie und Neurologie, die diesen Patienten mit uns zusammen visitiert haben, gesagt haben, ah ja, klar, natürlich, da gibt es doch ein Case Report dazu. Und ich war so wie, das scheint ein Ding zu sein irgendwie, dass das passieren kann. Und dann habe ich mal eine kurze, nicht repräsentative Literaturrecherche gemacht und habe leider erstaunlich wenig dazu gefunden. Was ich gefunden habe, ist ein Case Report aus dem Januar 2026 aus meiner eigenen Klinik mit dem Titel Spinal Ischemia After Prolonged Resuscitation and Coronary Angiography Under Impeller Protection, erschienen von Anna Romm et al. Im European Journal of Case Reports in Internal Medicine. Was sie dort,
ich muss kurz einhaken, Paula, aber Das erklärt, warum jemand aus deiner Klinik sagt, da gibt es doch einen Case Report dazu. Weil in der Visite irgendwer irgendein Case Report zitiert, denke ich immer, what?
Nein.
Hast du dir ausgedacht?
Diejenigen, die gesagt haben, dazu gibt es einen Case Report und das haben wir schon mal gesehen, stehen zufälligerweise selber als Co-Autoren auf diesem Case Report drauf. Genau. Nichtsdestotrotz hat mich das komplett gecatcht, dieses Thema. Genau, und ich habe mich dann halt gefragt, wenn es offensichtlich schon 2 Fälle gibt in unserer Klinik, die das haben, ist das vielleicht total häufig und habe ich das einfach bisher nicht mitbekommen oder übersehen wir das vielleicht irgendwie strukturell? Und zwar scheint es so zu sein, dass spinale Ischämien mit ca. 1-2% aller neurovaskulären Erkrankungen ein eher seltenes Ereignis sind. Ganz kurz zur Erinnerung an die Zeiten, wo wir alle Anatomie gelernt haben. Die Blutversorgung der Wirbelsäule erfolgt über 3 große Gefäße, eine anteriore Spinalarterie und dann paarige posteriore Spinalarterien, die alle von den Arteriae vertebralis entspringen und zusätzlich noch Zufluss aus den Rami spinalis, also radikulären Arterien, erhalten. Und es gibt eine sehr große radikuläre Arterie, die Arteria radicularis magna, auch genannt Arteria Adamkiewicz, die dann in die Arteria spinalis anterior mündet und dort zur Perfusion von T9 bis T12 beiträgt. Das ist bei 75% der Menschen so, bei den restlichen 25% ist das Versorgungsgebiet entweder ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Und das Rückenmark scheint auch eine Art letzte Wiese zu haben. Und diese letzte Wiese ist zwischen T4 und T8, weil dort einfach besonders wenige von diesen radikulären Arterien vorliegen. Und bezüglich der Klinik ist es so, dass eine Ischämie der Arteria spinalis anterior zu einem bilateralen Verlust der Motorik, des Schmerzempfindens und der Temperaturwahrnehmung führt. Kaudal der Läsion, das war bei unserem Patienten der Fall. Und eine Ischämie der Arteria spinalis posterior führt zu einem Verlust der Propriozeption und der Sensibilität. Hier ist es häufig so, dass auch nur ein Bein beteiligt sein kann, wenn eben nur eine der beiden Arterien betroffen ist. Und die häufigsten Ursachen für eine spinale Ischämie sind Aortenchirurgie und Aortendissektionen. Und es gibt aber auch beschriebene Fälle spinaler Ischämien nach schwerer Hypotonie oder eben Reanimation. Und es gibt beschriebene Fälle im Zusammenhang mit VA-ECMO und mit Einlage einer IABP. Jetzt noch kurz zu dem Fall, der in diesem Case Report beschrieben ist. Die KollegInnen beschreiben eine 46-jährige Patientin, die einen out-of-hospital cardiac arrest erlitten hat mit refraktärem Kammerflimmern und die dann unter mechanischer Reha mit Autopuls ins Herzkatheterlabor gebracht wurde. Kumulativ wurde die Patientin eine Stunde 45 reanimiert, hat eine Impeller bekommen, hat eine PCI der LAD bekommen und die Impeller wurde unmittelbar nach der Intervention bei stabilem Kreislauf und befürchteter Ischämie des rechten Beins entfernt. Die Patientin wurde dann am ersten Tag nach dem Kreislaufstillstand extubiert, hatte eine GCS von 14 und konnte auch ihre Beine nicht bewegen. Man hat dann auch einen MRT durchgeführt, einerseits vom Kopf und andererseits von der Wirbelsäule. Im Kopf hat man multiple fleckige, akute und subakute Infarkte, bilateral, supra- und infratentoriell gesehen, am ehesten hypoxischen Ursprungs. Und im MRT der Wirbelsäule hat man einen spinalen Infarkt sub-TH5 des gesamten Myelons gesehen bis zum Conus medullaris. Und die Kolleginnen schreiben, dass hier eben auch eine ischämische Genese am wahrscheinlichsten ist, weil Embolien in allen drei Spinalarterien sehr unwahrscheinlich sind, weil eben das komplette Rückenmark betroffen ist und nicht nur das Versorgungsgebiet, zum Beispiel der anterioren Spinalarterie. Ich habe dann einfach mal eine kurze PubMed-Recherche gemacht, weil es mich wirklich interessiert hat. Und es gibt zu Spinalischämien nach Reanimation und insbesondere auch zu Spinalischämien nach mechanischer Kreislaufunterstützung extrem wenig. Es gibt diesen einen Case Report, der aktueller ist. Es gibt einige alte Case Reports aus den 1990er Jahren zu spinaler Ischämie nach Reha bei Erwachsenen. Es gibt eine sehr spannende Studie von 2002, wo 145 Menschen, die nach Reha oder schwerer Hypotension verstorben sind, obduziert wurden und 46% davon hatten eine ischämische Myelopathie, meistens lumbosakral. Die meisten, schreiben die AutorInnen dieser Studie aber, erlangten vor dem Tod das Bewusstsein nicht wieder, sodass keine Aussage über die Korrelation des pathologischen Befunds und der klinischen Relevanz getroffen werden kann. Das heißt, man weiß nicht, ob diese PatientInnen, wären sie denn wach geworden, eine Paraplegie der Beine gehabt hätten oder nicht. Und dann gibt es, das fand ich sehr spannend, noch eine Studie und einen Literature Review über spinale Ischämien bei Kindern nach Reanimation. Und auch hier scheint es beschriebene Fälle zu geben. Ich fand es sehr eindrücklich, dass halt für die pädiatrische Population offensichtlich deutlich mehr Case Reports geschrieben wurden, sodass man das besser zusammenfassen kann, weil bei den Erwachsenen scheint es häufig hinten runterzufallen. Was ist also meine Schlussfolgerung nach diesem kurzen Exkurs in PubMed? Es scheint eine sehr hohe Dunkelziffer zu geben. Es ist sicher kein häufiges Ereignis, aber es scheint auch doch offenbar ab und zu vorzukommen, weil es ist beschrieben. Ich habe mich dann noch gefragt, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie man das vielleicht früher bemerken könnte? Weil hätten wir das bei diesem Patienten früher bemerkt, dann hätte man möglicherweise ja mit einer Lumbaldrainage oder so vielleicht noch irgendwas an der Situation verbessern können. Gibt es vielleicht Risikofaktoren? Das kann man natürlich überhaupt nicht sagen, weil wir einfach gar keine Daten haben zu diesem Thema. Und was auch noch eben im Zusammenhang mit VA-ECMO und da IABP beschrieben ist, ist ein Abscheren der radikulären Arterien, insbesondere der Arteria radicularis magna, durch eben das Device, was Aortal eingelegt wird, weil die ja aus der Aorta entspringen. Und dass das halt möglicherweise eben auch eine Ursache für spinale Ischämien nach mechanischem Kreislaufsupport sein könnte. Es bleiben also viele Fragen offen. Und ich denke, das ist aber auch wieder ein schönes Beispiel, das halt irgendwie zeigt, dass wir uns mit solchen selteneren Dingen beschäftigen müssen, um unsere PatientInnen doch, also einfach daran zu denken, wenn unsere PatientInnen sowas haben. Und dass wir tatsächlich, wenn wir solchen Dingen begegnen, eben doch vielleicht ein Case Report schreiben sollten, damit andere Leute, die dann recherchieren, Dinge haben, auf die sie stoßen können, wo sie das nachlesen können. Fand es sehr spannend.
Damit Paula ins nächste Rabbit Hole fallen kann.
Sorry.
Ja, ist gut. Ich kann das super gut nachvollziehen. Voll interessant. Also, auch wenn es selten ist, wird, glaube ich, bei mir im Kopf bleiben, wenn sowas auftritt. Denk mal an eine spinale Ischämie, wobei ein MRT der Wirbelsäule ja beatmet maximal schmerzhaft lange dauert.
Oh ja.
Ätzende Untersuchung.
Ganz schrecklich.
Aber.
Da war aber dann die Impeller schon wieder draußen.
Mhm. Ja, das war tatsächlich eins der Probleme, warum man das nicht früher machen konnte.
Mhm. Das hätte ich mich ansonsten gefragt, wie du. Danke.
Ja, Impeller mit ins MRT. Was mir nicht klar war, ich weiß gar nicht, wie das bei euch in den Kliniken ist, aber habe ich gerade gelernt, wir haben einen MRT-Hamilton, also ein Beatmungsgerät fürs MRT.
Wir auch.
Und da ist eine Sauerstoffflasche mit dran. Und dann,
ja, nicht.
Dann bin ich ins MRT und habe drauf geguckt und auf der Sauerstoffflasche stand MRT-fähig und dachte ich, super, hat ja wer mitgedacht. Habe ich festgestellt, also alle Flaschen bei uns im Haus sind MRT-fähig. Und das sind diese Stahlflaschen. Also die sehen zumindest optisch aus wie diese Stahlflaschen. Und ich dachte so, abgefahren. Für mich waren das immer die Stahlflaschen, die ich im Rettungswagen auch verbaut habe. Und die sind garantiert nicht MRT-fähig.
Nee. Spannend.
Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
Ja, in unserem ist so dieser lange Sauerstoffschlauch dran halt.
Der ist auch noch dran, um dann an die Wand zu kommen. Ja. Genau.
Genau, ja. Ne. Also wir haben in der Tat keinen Hamilton, sondern Triggergeräte, aber ja. Der gibt es ja auch immer MRT-fähige.
Mhm. Ja, wir haben auch noch einen Fabius, um Narkose zu machen. Der Hamilton ist tatsächlich für die Intensivpatienten. Das ist tatsächlich ganz praktisch. Ja.
Ich bin ein großer Fan, muss ich sagen, weil in meinem aktuellen Haus gibt es eben diesen Hamilton fürs MRT. Und in meinem letzten Haus hatten wir so einen uralten MRT-Leon von hier Hein Löwenstein. Und das Problem war halt, dass das das einzige Gerät dieser Bauart war. Und das heißt, wenn du dann halt mit diesem Patienten eh schon in der Umgebung warst, wo du dich eh schon, ich finde, MRT ist halt einfach immer irgendwie nicht so das allercoolste Setting. Dann funktioniert das Monitoring nicht richtig. Dann ist es immer irgendwie schwierig mit den Artefakten. Und dann noch so ein Gerät, womit du dich jetzt nicht so 100% versiert fühlst, fand ich immer so ein bisschen schwierig. Deswegen freue ich mich immer sehr über diesen Hamilton.
Ja, und ich finde es auch deswegen praktisch, weil, also, wenn wir sonst die Kinder, also hoffe ich, sind es ja Kinder, wenn es nicht von Intensivstation ist, wenn die wirklich einen Tubus brauchen, dann müssen wir die woanders einleiten und rüberfahren. Und dann hast du dauernd Wechsel zwischen Einleitungsbeatmungsgerät, Transportbeatmungsgerät, dann in unserem Fällen Fabius, MRI und mit dem Hamilton. Schaltest da einmal um und machst alles damit. Das ist einfach, also muss ja kein Hamilton sein, aber mit diesem Transportbeatmungsgerät, was MRT-fähig ist. Ja. Gut, das war unser Journal Club und wir haben noch gar kein Passwort, Codewort, Passwort rausgegeben.
Wir können nicht Arteria Adamkiewicz nehmen, weil das kann keiner schreiben.
Das stimmt. Wir könnten gendersensibel nehmen.
Ja, das ist ein schönes das Codewort. Gut. Gut, dann kommen wir schon zu unserem Hauptthema, oder?
Genau. Wir haben mit Doreen Reinbacher separat das Hauptthema aufgenommen mit dem Thema BIAS in der Notfallmedizin beziehungsweise BIAS in der Medizin und hört selbst rein, worüber wir so reden.